So, das sieht gut aus. Nochmal ganz kurz zu mir, die Sabrina hat es eben schon gesagt. Mein Name ist Joel Schun. Ich bin vor ein paar Monaten Mitglied in dieser Gemeinde geworden. Und ich habe mich besonders gefreut, als der Matthias mich gefragt hat, ob ich denn auch mal predigen möchte. Denn ich hatte ihm erzählt, ich habe einige Zeit lang Theologie studiert und habe das schon einige Male gemacht. Und muss jetzt aber ehrlich sagen, ich bin ganz schön eingerostet und habe das schon einige Jahre nicht mehr gemacht und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier die Chance dazu habe. Und wie die Sabrina das auch schon in der Einleitung gesagt hat, soll es heute um die Frage gehen, warum geht es den schlechten Menschen besser als den guten Menschen? Manchmal haben wir das Gefühl, dass das so ist. Und wir werden zwei Perspektiven kennenlernen, zwei Perspektiven, die darüber entscheiden, ob es dir gut geht. Wie bereits erwähnt oder wie ihr vielleicht auch wisst, sind wir momentan in den Psalmen unterwegs. In den letzten Wochen haben wir einige Psalmen schon hören dürfen und Predigten darüber. Und heute sind wir im Psalm 73 angelangt. Psalm 73 ist ein Psalm von Asaf. Und vielleicht ganz kurz zu Anfang zu Asaf. Asaf war sowas wie heutzutage ein Worship Leader ist, wie heute zum Beispiel der Micha hier auf der Bühne war und dafür gesorgt hat, dass wir gemeinsam Gott loben können, war damals Asaf derjenige, der im Tempel stand und dafür gesorgt hat, dass die Leute, die in den Tempel kamen, mit Psalmen besungen wurden. Aber er war nicht nur derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das gemacht wurde, sondern er hat selbst auch Psalmen geschrieben. Und eben dieser Psalm 73, der ist von Asaf. Und er fragt sich in diesem Psalm, warum ist es manchmal so, dass man das Gefühl bekommt, wenn man Christ ist, geht es einem schlechter, als wenn man nicht Christ ist. Und ich möchte als erstes die ersten 15 Verse des Psalm 73 lesen. Ich werde aus der Neues Leben Übersetzung lesen und hoffe, ihr kommt mit. Genau. Ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie andere Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was hier vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen, von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Interessant ist, dass Asaf, bevor er anfängt, Gott zu fragen, warum er denn so viel Leid zulässt, er trotzdem ein Lob an Gott richtet. Bevor er irgendwelche negativen Gedanken aufschreibt, ist es ihm erstmal wichtig, klarzustellen, dass Gott das Lob gebührt, egal was passiert. Und das ist ein interessantes Prinzip, was sich eigentlich durch die Bibel durchzieht, wenn wir uns die Psalmen angucken, aber auch im Neuen Testament zum Beispiel die Briefe an die verschiedenen Gemeinden. Bevor irgendwas gesagt wird, bevor vielleicht die Gemeinde ermahnt wird oder sonst etwas, wird immer erst klargestellt, dass Gott groß ist und dass Gott gelobt wird. Und mit dieser Einstellung sollten wir auch durch unser Leben gehen. Bevor wir irgendwas Negatives haben und uns bei Gott beschweren, sollten wir daran denken, dass Gott allmächtig ist und dass Gott der ist, dem das Lob gebührt. So sagt es Asaf hier. Ebenfalls ganz zum Anfang, bevor er anfängt, Gott zu fragen, warum so viel Leid passiert, macht er klar, dass all diese Gedanken eigentlich schlecht sind. Er sagt in Vers 2, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Er stellt also von Anfang an klar, dass es nicht richtig ist, solche Gedanken zu haben. Aber es ist ja klar, dass wir auch Menschen sind. Und manchmal ist es unweigerlich so, dass wir schlechte Gedanken haben und dass wir uns fragen, warum ist Gott so unfair? Und warum geht es den guten Menschen so gut, während die schlechten Menschen so viel Gutes erleben dürfen? Wenn wir uns mal umgucken, dann fragen wir uns wirklich, was das soll. Wir kriegen alle paar Wochen im Gemeindebrief zu lesen, dass irgendein Mitglied der Gemeinde erkrankt ist und dass es gar nicht gut aussieht. Und man fragt sich, warum müssen es die Leute aus der Gemeinde sein? Warum können es denn nicht die bösen Leute sein? Oder man hört davon, wie die Leute in anderen Ländern verfolgt werden und fragt sich, warum müssen denn die Christen verfolgt werden und die, die gar nicht an Gott glauben, denen geht es gut? Und diese Frage stellt sich auch Asaf in diesem Vers, in diesem Psalm und fragt, wenn Gott doch eigentlich ein Gott der Liebe ist, dann muss er doch eigentlich nur das Beste für uns wollen. Und wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir doch seine Schäfchen und er muss eigentlich auf uns aufpassen. Da ist es doch eigentlich unfair, dass wir uns Gott anvertrauen und dann geht es uns so schlecht. Und die Nichtchristen oder die Leute, die böse sind, die freuen sich auch noch darüber. Und die sehen uns an und verspotten uns und sagen, guck dir diesen Christen an. Während ich machen kann, was ich will und es geht mir gut, geht er jeden Sonntag morgens um 9 Uhr in die Gemeinde zum Brotbrechen und danach nochmal eine Stunde Predigt hören. Während ich schön ausschlafen kann und sonntags schön frühstücke mit der Familie. Der ist doch doof. Mir geht's doch viel besser. Warum sollte ich Gott brauchen, wenn es mir so gut geht? In einer Wohlstandsgesellschaft wie Deutschland braucht es doch einfach keinen Gott. Denn wenn du Geld hast, dann kannst du dir Freunde kaufen, dann kannst du dir alles kaufen, was du brauchst, dann hast du genug Geld, um eine Versicherung zu bezahlen, die dich im Notfall, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist, auch bezahlt. Das heißt, im Endeffekt brauchst du bei uns eigentlich keinen Gott. Und trotzdem sitzen heute so viele hier, die ja irgendwas hier hingetrieben hat. So viele Leute, die Gott nachfolgen und trotzdem, auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, dass es den bösen Leuten besser geht, trotzdem in die Gemeinde kommen und denen es trotzdem wichtig ist. Und gerade deswegen ist es doch unfair. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wer ist denn überhaupt ein böser Mensch und wer ist ein guter Mensch? Und Asaf hat eine Definition in den Versen 6 bis 9. Ich lese die Verse nochmal. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck. Und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeblichen Worte. Als ich diese Verse gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich beschreibt das nicht nur böse Menschen. Eigentlich, wenn ich diese Eigenschaften mir durchlese, muss ich sagen, dass ich genauso bin. Dass ich auch oft hochmütig bin, dass ich grausam zu anderen bin, dass ich andere verspotte und ab und zu auch mal prahle mit dem, was ich vielleicht kann oder was ich vielleicht habe. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Unterschied? Warum kann man trotzdem unterscheiden zwischen bösen Menschen und guten Menschen? Und das ist, denke ich, der Grund, warum ihr alle hier sitzt. Denn ihr habt Gott als euren Retter angenommen. Und das ist der einzige Unterschied. Der Unterschied ist, dass wir Christus anrufen. In Korinther 1, Vers 2 schreibt Paulus, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist der kleine Unterschied. Nicht, dass wir vielleicht besser sind, sondern dass wir Jesus Christus anrufen und dass wir ihn als unseren Retter angenommen haben. Und wenn wir jetzt diese Eigenschaften, die wir in den letzten Versen gelesen haben, umdrehen, dann erkennen wir die Eigenschaften, die wir als Christen dann auch verfolgen sollten. Anstatt hochmütig sollten wir demütig sein. Anstatt grausam sollten wir freundlich sein. Anstatt zu verspotten und zu verhöhnen, sollten wir andere wertschätzen. Und anstatt zu prahlen, sollten wir bescheiden sein. Und all das versuchen wir als Christen, so gut es möglich ist, zu tun. Und dann fängt man doch daran an zu zweifeln, wenn man sieht, man gibt sich die größte Mühe, ein gottgefälliges Leben zu führen und trotzdem geht es vielen Christen schlechter als Nichtchristen. Man fängt an Gott zu zweifeln, gibt es überhaupt einen Gott? Wofür versuche ich überhaupt ein gehorsames Leben zu führen? Denn ich habe das Gefühl, je gehorsamer ich bin, desto schlechter geht es mir. Was bringt es uns also wirklich? Eigentlich bringt es uns nur Spott, Hohn, Leid, Verfolgung und am Ende bringt es uns den Tod, Christen zu sein. Zum Glück geht dieser Psalm aber weiter. Der hat nicht nur 15 Verse, sondern 28. Ich möchte nun die weiteren Verse lesen ab Vers 15. Dort steht: Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich musste wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre immer noch zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen und du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Plötzlich merkt Asaf, dass er einfach eine falsche Perspektive hat. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. All diese Gedanken, die er hatte, die aufkommen, wenn man sieht, was für Ungerechtigkeit auf der Welt ist, das sind schlechte Gedanken. Und das sieht auf einmal auch Asaf, denn er wechselt seine Perspektive. Es ist falsch, so zu denken, merkt er. Und im tiefsten Inneren wissen auch wir, wenn wir solche Gedanken haben, dass das ja eigentlich nicht so ist, denn es gibt ja irgendeinen Grund, warum wir jeden Sonntag aufstehen, warum wir anderen Menschen auch davon erzählen, wie gut Gott ist. Wenn wir aber diese Gedanken haben, dann liegt es oft daran, dass wir vielleicht den richtigen Blickwinkel einfach nicht haben. Asaf schreibt in Vers 16: Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir zu schwer. Und ich muss gestehen, bei der Predigtvorbereitung ging es mir ähnlich wie Asaf. Ich habe den Psalm 73 mir durchgelesen zum ersten Mal und habe dann gedacht, okay, das ist eigentlich ganz einfach. In Vers 16 steht das Thema des Textes. Das Thema ist, warum geht es schlechten Menschen besser als guten Menschen? Und dann hatte ich eine lange Fahrt vor mir und auf dieser Fahrt habe ich dann überlegt, ja, warum ist das so? Und dann habe ich so ein bisschen im Kopf meine Predigt vorbereitet und hatte ein paar Punkte gefunden. Als erstes wollte ich sagen, ja, Gott lässt es uns manchmal schlecht gehen, damit wir Demut lernen. Gott möchte, dass wir demütig sind und deswegen lässt er Schlimmes zu, damit wir von ihm abhängig sind. Das war mein erster Punkt. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir als Christen versuchen, unser Vermögen und unsere Sachen auf legalem Wege und nicht auf illegalem Wege zu uns zu erschleichen. Ist doch klar, dass es den anderen immer besser geht, wenn die immer eine Abkürzung nehmen. Wenn die irgendwie illegal schneller ans Ziel kommen, ist es kein Wunder, dass es uns immer schlechter geht. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es Gottes Wille ist. Vielleicht will Gott einfach, dass es den Christen schlecht geht. Er hat es ja schon prophezeit, dass es denen, die an sein Wort glauben, schlecht gehen wird, dass sie verspottet werden, dass sie verfolgt werden. Dann hatte ich drei Punkte und dachte, okay, das sind drei relativ plausible Gründe, warum es Christen oft schlecht geht. Aber irgendwie hat mich das nicht befriedigt. Ich habe mich gefragt, was für ein Gott ist das denn, wenn er uns extra Schlechtes zustoßen lässt, nur damit wir uns von ihm abhängig machen. Das ist nicht der Gott, den ich kennengelernt habe. Und mir ist aufgefallen, als ich das zweite Mal den Text gelesen habe, mir ging es genau wie Asaf. Asaf schreibt in Vers 17, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Asaf war zwar ein Mann, der im Tempel gearbeitet hat, man müsste also eigentlich denken, dass er in Gottes Gegenwart war und eigentlich immer mit Gott zu tun hatte. Aber ich glaube, jeder vollzeitangestellte Pastor oder Missionar wird mir beipflichten können, dass es nicht bedeutet, dass man immer in enger Gemeinschaft mit Gott ist, nur weil man einen christlichen Dienst macht Vollzeit. Und so ging es auch Asaf. Und er hat gemerkt, der Grund, warum er diese Gedanken hat, war, weil er nicht mehr in der engen Beziehung zu Gott gelebt hat, wie es eigentlich sein sollte. Er kam also ins Heiligtum und dann merkte er, ich habe einfach eine falsche Perspektive. Er hat sich, anstatt auf Gott zu fokussieren, auf die Welt fokussiert. Seine Perspektive war die Perspektive Welt, anstatt die Perspektive Ewigkeit. Und mit dieser Perspektive Ewigkeit schreibt er dann, dass eines Tages Gott kommt und Gericht walten lässt. Eines Tages kommt er dann und sortiert Schäfchen und Ziegen. Und zu seinen Schäfchen wird er sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben. Und zu den Ziegen wird er sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ab ins ewige Feuer. Und irgendwie kommt bei diesen Worten ein bisschen Freude auf. Irgendwann werden wir als Christen nicht mehr die Schlechten sein. Irgendwann wird es nicht mehr unschlecht gehen, sondern dann werden die, die es verdient haben, richtig leiden. Dann werden Gott verflucht und ich werde mit ihm im Himmel kommen. Das wären die Gedanken, die wir hätten, wenn wir unsere Perspektive auf die Welt richten. Aber Asaf selbst sagt es, dass unsere Perspektive die Perspektive Ewigkeit sein soll. Und wenn das unsere Perspektive ist, dann ist die einzige Freude, die hier aufkommen darf, die je Freude darüber, dass wir diese Qualen nicht aushalten müssen. Und das aus dem ganz einfachen Grund, weil Gott uns in seiner Gnade errettet hat, weil wir Gott zu Gott gehört haben, nicht etwa, weil wir hier auf dieser Welt viel gelitten haben und weil es uns oft schlecht ging, weil wir verspottet wurden. Hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern einfach allein aus Gottes Liebe und Gnade. Und als Asaf das merkt, bekommt er auf einmal ein schlechtes Gewissen. Auf einmal merkt er, okay, es liegt eigentlich an mir, dass es den schlechten Menschen immer besser geht als den guten. Es liegt nicht an Gott, sondern an meiner Perspektive. Ich habe mich darauf fokussiert, was in der Welt abgeht, anstatt mich darauf zu fokussieren, was Gott für mich vorbereitet hat. Und wenn wir diese Perspektive annehmen und uns klar machen, was das eigentlich für uns bedeutet, dann wird das alles auch nebensächlich, was irdisch ist. Dann wird dein Auto, wofür du lange gearbeitet hast, nebensächlich, denn du kannst es nicht mitnehmen. Dein Haus kannst du erst recht nicht mitnehmen. Dein Smartphone, auf das du den ganzen Tag guckst, was eigentlich gut in die Tasche passt, kannst du auch nicht mitnehmen. Oder den Computer, an dem du den ganzen Tag rumzockst, der wird auch hier bleiben. Irgendwann ist all das Irdische nebensächlich und wird zurückbleiben. Und dann kommt es darauf an, ob du dich zu Jesus bekannt hast oder nicht. Und Asaf schreibt in Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir das Wichtigste, du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Unten in unserem Jugendraum, habe ich jetzt in der Teenwoche gesehen, hängt eine interessante Übersetzung von diesem Vers. Und dort heißt es, wenn ich Gott in meinem Leben habe, habe ich alles, was ich brauche. Wenn du also jetzt gerade in der Situation bist, dass du denkst, mir geht es schlecht, obwohl ich Christ bin. Ich habe vielleicht gerade jemanden verloren, obwohl ich Christ bin. Vielleicht stehe ich kurz davor, einer unheilbaren Krankheit zu erliegen. Obwohl ich Christ bin, obwohl ich so viel getan habe. Dann darfst du wissen, wenn du Gott in deinem Leben hast, dann hast du alles, was du brauchst. Denn dann hast du diesen Trost, dass du weißt, das ist nicht alles, was zählt. Zwar sind wir jetzt auf der Welt, aber mit der Perspektive Ewigkeit werden wir den Trost bekommen, den wir brauchen in schweren Zeiten. Und mit meinen 26 Jahren gehe ich zwar schon steil auf die 30 zu und fühle mich morgens, wenn ich aus dem Bett aussteige, schon etwas alt. Aber ich glaube, die meisten von euch würden sagen, dass ich mit 26 noch relativ jung bin. Und als junger Mensch ist es nun mal so, dass man nicht gerne über die Zukunft nachdenkt und nicht gerne darüber nachdenkt, ja, was ist denn später einmal? Sondern als junger Mensch möchtest du was erleben. Als junger Mensch möchtest du heiraten, Kinder kriegen, du möchtest dein eigenes Haus bauen und du möchtest vielleicht die Welt sehen. Du möchtest deine Kinder erwachsen werden sehen. Aber in schlechten Zeiten ist das der einzige Trost, der uns wirklich befriedigt. Zu wissen, dass Gott unser Herr ist und dass unsere Ewigkeit bei ihm ist. Unser Zuhause ist die Ewigkeit. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Das schreibt Asaf hier. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, all den Menschen, wo wir manchmal denken, das sind böse Menschen, den Menschen davon zu erzählen, welche Perspektive die richtige ist. Nicht die Perspektive Welt, sondern die Perspektive Ewigkeit. Und dass es sich lohnt, nur für diese Perspektive zu wissen, einmal bin ich bei Gott. Denn es ist so, dass es ja nicht nur Christen schlecht geht. Oft sind es auch die Nichtchristen, die dann mal ein Tief haben. Und wenn dann ein Tief kommt, dann kommen sie an und fragen, ja, warum ist es denn so? Ich dachte, dein Gott ist ein Gott der Liebe. Wo ist er denn, wenn man ihn mal braucht? Wo finde ich den Knopf auf dem Wunschautomaten namens Gott, damit ich ein paar gute Werke bekomme, damit es mir wieder besser geht? Und dann sind wir am Zug, ihnen zu sagen, welche Perspektive zählt. Dann sind wir am Zug zu sagen, dass es sich dafür lohnt, an Gott zu glauben. Und das wollen wir im nächsten Lied ausdrücken.